Die Zeit 18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Der CSU-Parteitag hat mit einem Paukenschlag begonnen. Bundesverkehrsminister Dobrindt konnte verkünden, dass sein Lieblingsprojekt nicht länger auf Eis liegt. Die Pkw-Maut in Deutschland könnte kommen, irgendwann nach der Bundestagswahl. Wir berichten und kommentieren. Außerdem geht es darum, wie viel Geld Finanzminister Schäuble in den nächsten Jahren ausgeben kann. Die Steuerschätzer haben heute ihre Prognosen vorgelegt. Und wir wollen hoch hinaus, auf die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie in Hamburg, die heute eröffnet wurde. Erstmal blicken wir aber in die Türkei. Die Regierung geht weiter gegen die Opposition vor. In der Nacht wurden bei Razzien Politiker der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen. Einige von ihnen wurden wieder freigelassen, doch vor allem prominente Vertreter bleiben in Untersuchungshaft. Reinhard Baumgarten berichtet.
Der Vorwurf lautet auf Propaganda zugunsten der PKK. Gegen die beiden Vorsitzenden der oppositionellen HDP ist Haftbefehl erlassen worden. Was sich hier abspielt, kann nicht mit Rechtsstaatlichkeit erklärt werden. Das ist eindeutig ein politisch motiviertes Vorgehen, erklärte der HDP-Sprecher Ayhan Bilgen. Regierungschef Binali Yildirim hat eine ganz andere Deutung der Ereignisse. Die Türkei ist ein Rechtsstaat. Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich. Das Verfahren der Justiz ist rechtmäßig. Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ waren vergangene Nacht mit 10 weiteren Abgeordneten der pro-kurdischen HDP festgenommen worden. Sie waren vor einigen Tagen von der Staatsanwaltschaft aufgefordert worden, zu gegen sie erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Von den 55 betroffenen HDP-Abgeordneten hat lediglich einer der Vorladung des Staatsanwalts Folge geleistet. 54 nicht. Diese haben also den Rechtsstaat verleugnet. Im Mai hatte das Parlament auf Betreiben von Präsident Erdogan die Verfassung geändert und insgesamt 148 Abgeordneten die parlamentarische Immunität abgesprochen. Wer gewählt wurde, sollte natürlich nur durch Wahlen gehen müssen. Dem kann man nicht widersprechen. Aber wer sich in Terrorismus verwickelt hat, der muss dafür vor Gericht auch Rechenschaft ablegen. Die Anwendung des türkischen Antiterrorgesetzes ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen Brüssel und Ankara. Brüssel pocht auf Änderungen, wenn die Türkei die angestrebte Visafreiheit haben will. Ankara weigert sich und droht damit, den Flüchtlingspakt mit der EU zu kündigen.
Die Türkei verbittet sich jeder Einmischung von der Europäischen Union und von Deutschland. Gestern sprach Präsident Erdogan in Richtung Kanzlerin Merkel von Lektionen, zu denen sie kein Recht habe. Auch heute wieder wird er über die Reaktionen in Berlin nicht froh gewesen sein. Die Verhaftungen riefen hier Empörung hervor. Christina Nagel berichtet.
Der Bundespräsident bestürzt, die Bundesregierung zutiefst besorgt. Was derzeit in der Türkei passiere, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, sei im hohen Maße alarmierend.
Und zwar bei der Einschränkung der Pressefreiheit und eben leider auch im Vorgehen des Staates gegen Politiker der Opposition.
Die nächtlichen Festnahmen, aus Sicht des deutschen Außenministers, sind sie der vorläufige Höhepunkt einer sich immer weiter verschärfenden Lage in der Türkei. Niemand, betonte Steinmeier am Nachmittag, stelle das Recht der Türkei in Frage, den blutigen Putschversuch mit rechtsstaatlichen Mitteln aufzuarbeiten oder gegen den Terror vorzugehen, der auch heute wieder zahlreiche türkische Menschen das Leben gekostet habe. Ein Anschlag, den die Bundesregierung aufs Schärfste verurteile.
Der Kampf gegen den Terrorismus darf aber nicht Rechtfertigung dafür sein, die politische Opposition politisch zum Schweigen oder gar hinter Gittern zu bringen.
Für Steinmeier geht es jetzt um mehr als nur darum, Kritik zu üben. Für ihn geht es auch um die Frage, wie sich die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union weiterentwickeln werden. Ein Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen scheint plötzlich möglich.
Ich glaube, es ist jetzt an den Verantwortlichen in der Türkei, sich darüber klar zu werden, welchen Weg ihr Land gehen will und was das bedeutet.
Das sei die Botschaft, die er dem türkischen Gesandten, den er zum Gespräch geladen habe, mit auf den Weg geben werde. Klare Worte auch von Staatsministerin Maria Böhmer, die sich seit gestern in der Türkei aufhält und die zu Gesprächen mit Vizeaußenminister Yildiz und Jugendminister Kilic zusammenkam. Eigentlich hätte sie heute auch die Co-Vorsitzende der HDP, Yüksek, da treffen wollen. Sie aber wurde in der Nacht ebenfalls festgenommen. Mit den Gesprächen mit HDP-Vertretern und einem Besuch bei der Oppositionszeitung Cumhuriyet, schrieb Böhmer, habe sie ein klares öffentliches Signal der Unterstützung für Presse- und Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Mehr klare Signale, das ist es, was sich viele Abgeordnete wünschen. Grünen-Chef Cem Özdemir sprach sich für ein gemeinsames Handeln aller Parteien im Bundestag aus, um so dem Protest gegen das Vorgehen des türkischen Präsidenten mehr Gewicht zu verleihen.
Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass es nicht Business as usual gibt. Herr Erdogan muss verstehen, wenn er die Türkei in ein offenes Gefängnis verwandelt, dann ist das nicht ohne Konsequenzen, dann werden wir nicht einfach nach 5 Minuten Empörung zum Alltag zurückkehren.
Für Özdemir heißt das auch, dass der Einsatz der Bundeswehr auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt in Çelik auf den Prüfstand gestellt werden muss. Die Linke würde noch einige Schritte weitergehen. Die Zeit der Worte und des Alarmiertseins sei längst vorbei, sagte die linken Abgeordnete Sevin Dadelen. Die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union müssten klare Stoppzeichen setzen.
Das bedeutet, dass wir ganz konkret als Linke Sanktionen gegen den Präsidenten Erdogan fordern.
Für jeden in Europa müsse heute klar sein, so Dadelen, dass Erdogans Programm ein Bürgerkrieg sei, sein Ziel eine Ein-Mann-Diktatur.
Ein Bericht von Christina Nagel. Eigentlich war sie aus dem Gedächtnis schon verschwunden. Die Pkw-Maut auf deutschen Straßen, lange Zeit heiß diskutiert, war in Brüssel ausgebremst worden. Verkehrsminister Dobrindt von der CSU musste seine Idee begraben, Gebühren für die Straßennutzung zu verlangen und die Fahrzeughalter durch eine geringere Kfz-Steuer zu entlasten. Jetzt aber ist die Pkw-Maut plötzlich wieder da. Dobrindt hat umgeplant. Seine Maut 2.0 hat einen ökologischen Anstrich und soll ausländische Autofahrer weniger belasten. Das Thema Maut nimmt wieder an Fahrt auf, wenn auch eher im dritten statt im vierten Gang. Bettina Nutz berichtet aus Berlin.
Aus der Nachricht vom Durchbruch beim Mautkonflikt mit der EU-Kommission ist am Ende dieses Tages das Tempo raus. Selbst der, der sich schon auf der Siegerstraße sieht, dämpft die Erwartungen. Alexander Dobrindt, Verkehrsminister mit der CSU-Mission, die Pkw-Maut Wirklichkeit werden zu lassen, der kündigt an.
Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen.
Das bedeutet frühestens Herbst 2017, also doch Langstrecke. Wichtiger findet Dobrindt, der seine gute Nachricht vor Beginn des CSU-Parteitages in München verkünden konnte, sein Projekt rollt jetzt. Seine standhaften Widersacher in Brüssel bei der EU-Kommission sind offenbar weich geworden und
wir brauchen jeden Euro, um in die Infrastruktur zu investieren. Es ist ein faires Modell, weil wir wissen, dass ja in den meisten unserer Nachbarländern ähnliche Mautsysteme existieren. Es ist gerecht, weil jeder, der dann deutsche Autobahnen benutzt, auch einen angemessenen Beitrag zahlt.
Wie fair und rentabel der Mautkompromiss tatsächlich sein wird, dazu gibt es von Dobrindt nur grobe Hinweise. Wohl auch, weil die gestellten Bedingungen kaum zu vereinbaren sind. Bedingung 1, das Versprechen der Großen Koalition, dass die deutschen Autofahrer nicht mehr belastet werden, die gezahlten Mautbeträge 1:1 über die Kfz-Steuer zurückerhalten. Daran erinnert Regierungssprecher Seibert im Namen von Kanzlerin Merkel heute noch einmal deutlich.
Ganz sicher aber kann ich Ihnen sagen, dass der Koalitionsvertrag gilt. Und das ist das, was auch die Bundeskanzlerin immer als den Grundsatz in dieser Frage benannt hat. Kein Halter von in Deutschland zugelassenen Pkw soll durch die Einführung der Infrastrukturabgabe höher belastet werden.
Ob das funktioniert, wenn demnächst die Steuerentlastung an den Schadstoffausstoß eines Wagens gekoppelt werden soll? Fragezeichen. Und auch Bedingung Nummer 2 ist schwierig. Die Mehreinnahmen für die Verkehrsinfrastruktur. Dobrindt geht weiter von 400 bis 500 Millionen Euro im Jahr aus. Die SPD glaubt nicht an diese Rechnung. Sie ist ohnehin kein Fan der Abgabe. So tritt auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erst einmal auf die Begeisterungsbremse.
Schauen wir uns mal genau an. Und im Übrigen ist dann auch die Frage, wenn es kompliziert wird, wie hoch werden eigentlich die Bürokratiekosten und was bleibt am Ende noch übrig? Also Gemach. Ob das wirklich so kommt, da bin ich nach wie vor nicht überzeugt.
Die Opposition ist doch weniger überzeugt, wie Jan Korte von der Linken.
Hier wird ein bürokratisches Monster erschaffen, was am Ende mehr kosten wird, als es bringen wird.
Und der grüne Parteivorsitzende Cem Özdemir meint,
die CSU zeigt mal wieder, dass sie in der Situation wo alle sich Sorgen machen, was passiert mit der Zukunft der Automobilindustrie, schaffen wir das mit Elektromobilität oder fährt uns die Konkurrenz in anderen Ländern davon? Der Beitrag der CSU zu diesem Thema ist die Maut.
Grünen-Chef Özdemir zeigt sich da kritisch. Die CSU hat also passend zu ihrem Parteitag wieder die Pkw-Maut aus dem Hut gezaubert und will aus ihr jetzt doch noch eine Erfolgsgeschichte machen. Der Überraschungskuh ist Dobrindt gelungen. Aber es sind noch viele Fragen offen, auch für die deutschen Autofahrer. Zum Beispiel die, ob sie nicht doch draufzahlen müssen. Kai Küstner kommentiert.
In Brüssel kursierte bislang ein viel zitierter Satz, der da lautet, eher werden Autoreifen eckig, als dass die deutsche Pkw-Maut so kommt, wie die CSU sie plante. Dieser Satz ist nach wie vor nicht widerlegt. Allen Jubelmeldungen aus Bayern über eine bevorstehende Einigung mit Brüssel zum Trotz. Richtig ist, dass die EU-Kommission tatsächlich im Begriff ist, die Mautampel von tiefrot auf mindestens gelb, wenn nicht schon fast grün zu schalten. Sie bestätigt, dass es noch in diesem Monat eine Einigung geben könnte. Das an sich schon ist in der Tat eine Schlagzeile wert. Hatte doch Brüssel bislang, völlig zu Recht, den deutschen Plänen beschieden, dass sie ausländische Wagenlenker benachteiligten. Weil Verkehrsminister Dobrindt einheimische Autofahrer über die Kfz-Steuer 1:1 entlasten wollte. Gegen diesen klaren Bruch von EU-Recht war die Kommission sogar bereit, vor Gericht zu ziehen. Diese Klage könnte nun zurückgezogen werden. Wobei es in diesem Fall der Chef persönlich, also EU-Kommissionspräsident Juncker ist, der dem deutschen Verkehrsminister einen Ausweg aus der bisherigen Mautsackgasse zu bahnen bereit ist. Dass Juncker den Kompromiss mit der zuständigen Verkehrskommissarin Bulz auf dem Beifahrersitz und also Seite an Seite mit ihr ausgehandelt hätte, dafür gibt es bislang nicht allzu viele Hinweise. In jedem Fall ist es für ein CSU-Jubel-Hubkonzert noch zu früh und für eines der deutschen Autofahrer sowieso. Dennoch ist erst in Umrissen erkennbar, wie Dobrindt sein Projekt doch noch retten will. Zum einen mit einer billigen Kurzzeitvignette für Touristen, die nur mal eben fürs Wochenende die deutsche Grenze überqueren. Das immerhin ist für unsere europäischen Nachbarn ein Fortschritt, löst aber das Hauptproblem noch nicht. Die spannende Frage ist, wie genau die Entschädigung für die einheimischen Fahrzeughalter ausfallen wird. Offenbar soll nun trickreich die 1:1-Kopplung der Kfz-Steuer an die Vignette umgangen werden. Belohnt werden sollen künftig umweltschonende Pkw, weniger entlastet werden sollen kräftige Spritschlucker und alte Stinker. Dann könnten die Deutschen sich hinstellen und sagen, seht her, unsere Steuer senken wir nicht wegen der Maut, sondern im Dienste der Umwelt. So jedenfalls das Kalkül. Doch dafür müsste zunächst mal das Kfz-Steuergesetz umgeschrieben werden. Und ob diese Rechnung überhaupt aufgeht, ist keinesfalls sicher. Denn es bleibt der Satz nach wie vor gültig. Entweder muss Dobrindt von seinem Versprechen abrücken, dass bei der Straßengebühr die Deutschen keinen Cent draufzahlen. Oder aber mit der Maut werden Ausländer schlechter gestellt. Wird's für die Deutschen doch teurer, droht der CSU Widerstand aus der Bundesregierung selbst. Ist der Kompromiss hingegen nur Maskerade, um ausländische Autofahrer weiter zu benachteiligen, droht zu Recht Ungemach von den Nachbarn. Nicht nur die EU-Kommission, auch Österreich oder die Niederlande wissen, wie man Gerichte anruft. Es bleibt dabei. Die Pkw-Maut, wie von der CSU ursprünglich geplant, gleicht der Quadratur des Autoreifens.
Kai Küstner kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine ist diesmal nicht dabei. Der CSU-Parteitag findet ohne Kanzlerin Merkel statt. 2 Tage treffen sich die Christsozialen von heute an in München, um die Weichen für die Bundestagswahl zu stellen. Parteichef Seehofer gibt den Kurs vor. Er bläst zum Kampf gegen eine rot-rot-grüne Linksfront, wie er ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken nennt. Seine Strategie ist klar, die CSU soll noch konservativer werden. Julia Barth berichtet aus München.
Schöner hätte sich die CSU den Auftakt zu ihrem Parteitag kaum basteln können. Die Herbstsonne scheint, Angela Merkel ist weit weg im entfernten Berlin, die Pkw-Maut dafür plötzlich wieder in greifbarer Nähe. Und einer, den diese Maut künftig treffen könnte, will es der Partei nicht einmal übel nehmen. Stattdessen hat Österreichs Außenminister Sebastian Kurz nur Lob für die Bajuwaren mitgebracht.
Wenn der Österreicher ins Ausland fährt, dann fährt er am liebsten nach Bayern, weil da ist er nicht mehr ganz in Österreich und noch nicht so richtig in Deutschland.
Auch inhaltlich ist Kurz voll und ganz auf CSU-Linie, lobt ihre Position in der Flüchtlingspolitik, die klare Abgrenzung gegen den politischen Islam und wird dafür in den Münchner Messehallen als gern gesehener Stargast gefeiert. Eher verhalten fällt der Applaus für den CSU-Parteichef aus. Horst Seehofer hat an diesem Parteitag keine leichte Aufgabe, muss er doch seine Leute so langsam wieder auf den Friedenskurs mit der CDU einschwören und sie mitnehmen bei der Vorbereitung für einen gemeinsamen Wahlkampf. Doch gerade was das umstrittene Flüchtlingsthema betrifft, verspricht er der CSU-Basis, bei der Obergrenze wird die CSU keine falschen Kompromisse machen.
Man muss immer in der Politik suchen, wo kann man zusammenkommen und Kompromisse schließen. Aber liebe Freunde, ich werde in dieser Frage die Seele der CSU nicht verkaufen.
Denn, so seine Überzeugung, Humanität ist ohne eine dauerhafte Begrenzung der Flüchtlingszahlen nicht möglich. Die Bevölkerung sieht er mit dieser Haltung auf seiner Seite. Hier gelte es jetzt, Vertrauen zurückzugewinnen, Sorgen und Nöte auf- und ernst zu nehmen.
Die da oben, wir da unten, das ist der Riss, der durch unser Land geht. Und wir dürfen niemals den Eindruck schaffen, dass das Volk uns beim Regieren stört. Diese gefühlte Ungerechtigkeit der Menschen aufnehmen und nicht an ihnen vorbei regieren.
Um zu verhindern, dass die Union nach der Bundestagswahl bald gar nicht mehr regiert, kreiert die CSU auf ihrem Parteitag das neue Feindbild Rot-Rot-Grün.
Die SPD ist längst auf Brautschau. Die Masken sind gefallen. Die Katze ist aus dem Sack. Sigmar Gabriel träumt längst von Rot-Rot-Grün,
sagt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in gewohnt markigen Worten und gibt sich überzeugt, ein Linksbündnis würde die Republik runterwirtschaften. So steht es auch im entsprechenden Leitantrag, über den der Parteitag am Abend entscheidet. Er soll den potenziellen CSU-Wählern wohl vor allem klar machen, wer auch nach der Bundestagswahl eine unionsgeführte Regierung will, der muss auch die Union wählen und nicht die AfD.
Julia Barth berichtete vom CSU-Parteitag in München. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist so niedrig wie zuletzt vor 25 Jahren, kurz nach der Wiedervereinigung. Die Wirtschaft boomt. Gute Bedingungen, die sich bei den Steuereinnahmen bemerkbar machen. Bund, Länder und Kommunen können in diesem und im nächsten Jahr wohl mehr Geld einplanen. Zumindest gehen davon die Steuerschätzer aus, die heute ihre Prognose vorgelegt haben. Für die Zeit danach soll es zwar nicht mehr ganz so rosig aussehen, aber Bundesfinanzminister Schäuble blickte heute nur auf das Positive. Er fühle sich wie Hans im Glück, sagte er. Thorsten Huhn berichtet.
Wolfgang Schäuble kann ein zufriedener Finanzminister sein. Die Steuereinnahmen sprudeln weiter.
Bund, Länder und Gemeinden können weiterhin mit sehr ordentlichen Steuereinnahmen rechnen. Die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich darin wider.
Fast 696 Milliarden Euro Steuereinnahmen fließen geschätzt in diesem Jahr in die öffentlichen Kassen. Gut 3% mehr als letztes Jahr. Das bedeutet keine große Veränderung gegenüber der letzten Schätzung im Mai.
Wir haben im Gegensatz zu früheren Schätzungen weniger Grund zur Aufregung, das will ich gleich sagen, weil die Abweichungen gegenüber der zurückliegenden Schätzung im Mai deutlich geringer sind.
Auch in den nächsten Jahren werden die Steuereinnahmen weiter wachsen, mit Raten von knapp 4% pro Jahr. Für 2021 erwartet Schäuble schon 835 Milliarden Euro an Einnahmen, 40 Milliarden mehr als heute. Der Finanzminister sieht das als Ergebnis einer stabilen Entwicklung. Und dabei lobt er die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung.
Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich fort. Sie hat auch was mit einer insgesamt doch klugen und erfolgreichen Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierungen der letzten Jahre zu tun, die auf Stabilität und Wachstum ausgerichtet ist.
Und natürlich vergisst der oberste Kassenwart des Bundes nicht zu erwähnen, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren sparsam gehaushaltet und sich nicht weiter verschuldet hat.
Wir haben, auch das will ich noch einmal erwähnen, die schuldenfreien Haushalte seit 2014 haben es bei uns bei einer insgesamt guten Entwicklung ermöglicht, erstens auf neue Herausforderungen wie insbesondere die Migrationsherausforderung angemessen zu reagieren.
Man habe zudem die Infrastrukturinvestitionen in dieser Legislaturperiode um 25% gesteigert. Probleme gäbe es allerdings mit dem Abfluss der Mittel. Man müsse darauf achten, dass die Genehmigungs- und Planungskapazitäten besser werden. Die solide Haushaltspolitik zahle sich aus. Man habe Vorsorge getroffen, man setze die richtigen Schwerpunkte für die Zukunft und sei auf dem richtigen Weg, um die Herausforderungen von Globalisierung und Digitalisierung meistern zu können, sagte der Bundesfinanzminister. Schäuble wurde auch nach seinen Plänen für eine größere Steuersenkung im Umfang von 15 Milliarden Euro in der nächsten Legislaturperiode gefragt.
Da habe ich meine persönlichen Vorstellungen. Die werde ich auch in die Überlegungen meiner Partei für die Planungen der nächsten Legislaturperiode weiterhin, soweit sie daran interessiert ist, einbringen.
Aber Schäuble macht schon den Eindruck, als wolle er tatsächlich die Steuern senken. Kritik an den Äußerungen des Finanzministers kam von der Fraktion Die Linke. Ihr steuerpolitischer Sprecher Richard Pitterle erklärte, ohne massive staatliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung, ohne eine massive Stärkung der Binnennachfrage durch höhere Löhne, würden die Steuerfantasien des Finanzministers bald zerplatzen wie Seifenblasen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der nordsyrischen Stadt Aleppo konnten die Einwohner heute etwas durchatmen. Russland hatte einseitig eine Feuerpause ausgerufen, die jetzt aber schon wieder vorbei ist. Mehr als eine Verschnaufpause war sie also nicht. Wie auch schon die dreitägige Waffenruhe im Oktober nicht. Im blockierten Ostteil Aleppos sollen noch bis zu 300.000 Menschen leben. Dort herrscht ein akuter Mangel an Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Anne Almeling berichtet über die Situation in Aleppo.
Für Aleppo war es ein relativ ruhiger Tag. Weder die syrischen noch die russischen Streitkräfte griffen den Ostteil der Stadt an, der von Aufständischen kontrolliert wird. Die Fluchtkorridore, die aus dem umkämpften Gebiet hinausführen sollen, wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien trotzdem nicht genutzt, weder von Kämpfern noch von Zivilisten. Schon vor Beginn der 10-stündigen Feuerpause, die Russland einseitig ausgerufen hatte, lehnten die syrischen Regierungsgegner es ab, den umzingelten Osten Aleppos zu verlassen und erklärten, ein Abzug komme einer Kapitulation gleich. Dem syrischen Staatsfernsehen zufolge hinderten die aufständischen Einwohner daran, aus dem Ostteil der Stadt zu fliehen. Am Nachmittag seien 7 Mörsergranaten in einen der Fluchtkorridore eingeschlagen. Ein Korrespondent des Senders wurde den Angaben zufolge durch Granatsplitter verletzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, dass auch 2 russische Soldaten verletzt worden seien. Unklar ist, was Russland nach Ablauf der Feuerpause plant. Beobachter schlossen nicht aus, dass ein größerer Militäreinsatz bevorstehen könnte. Ein russischer Politiker hatte gestern mit der Säuberung der Stadt gedroht. Das befürchtet auch Nasser al-Hariri, Mitglied der oppositionellen syrischen Nationalen Koalition. Russland will von dieser Feuerpause weder den Schutz der Zivilisten noch die Einführung der humanitären Hilfsgüter. Russland hat das ganz offen gesagt und fordert die Zivilisten auf, Aleppo zu verlassen. Das heißt die Evakuierung der ganzen Bevölkerung, damit das Regime diese Stadt erneut unter seine Kontrolle bringt. Dies sieht völlig anders aus als die vereinbarten Punkte in der entsprechenden UN-Resolution. Versuche, Vertreter der syrischen Regierung und ihre Gegner miteinander ins Gespräch zu bringen, sind in den vergangenen Monaten immer wieder gescheitert. Während Präsident Bashar al-Assad behauptet, lediglich Terroristen zu bekämpfen, und damit meint er grundsätzlich alle Gegner der syrischen Regierung, fühlen sich die Aufständischen zunehmend an den Rand gedrängt und fürchten, dass er langfristig an der Macht bleiben wird. Seit die russische Luftwaffe die syrischen Regierungstruppen unterstützt, haben sie zahlreiche Gebiete zurückerobert, die vorher von den Aufständischen kontrolliert wurden. Ohne die Hilfe Russlands, meinen Beobachter, wäre Assad womöglich nicht mehr an der Macht.
Facebook steht immer wieder in der Kritik, weil die Kommentare der Nutzer nicht ausreichend kontrolliert werden. Bilder mit blanken Busen werden gelöscht, Aufrufe zur Gewalt oder ausländerfeindliche Parolen bleiben stehen. Anfang des Jahres hatte es darum schon einmal eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Facebook-Chef Zuckerberg und andere Manager gegeben. Sie verlief aber im Sande. Jetzt gibt es neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München. Katharina Wiesotzka mit den Einzelheiten.
Facebook würde gegen deutsches Recht verstoßen. Davon ist der Würzburger Anwalt Shanjo Jung überzeugt. Seit mehr als einem Jahr steht Facebook wegen nicht gelöschter Hassbotschaften und anderer fragwürdiger Inhalte in der Kritik. Doch auf Forderungen, solche Inhalte zu löschen, reagiert das Netzwerk nicht oder erklärt die Beiträge für unbedenklich. Der Anwalt Shanjo Jung sieht in der Strafanzeige die einzige Möglichkeit, die Verantwortlichen bei Facebook dazu zu bringen, die Vorwürfe ernst zu nehmen.
Es geht oft um Volksverhetzung, Aufruf zur Gewalt, beispielsweise gegenüber Politikern, gegen Flüchtlinge, Linke oder Rechte, durch die Bank. Also es hat keine spezielle politische Richtung, auch wenn Flüchtlinge besonders häufig kritisiert oder verunglimpft werden. Es geht auch um Gewaltdarstellung, verfassungswidrige Zeichen, Verleumdungen, Beleidigungen, also alles das, was man im Internet so an Straftaten begehen kann. Mittlerweile geht es auch um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also es gibt Drogenhandel mittlerweile auf Facebook, der auch nicht unterbunden wird. Im Grunde genommen also alle Deliktarten, die man über Online-Postings verwirklichen kann.
Die Staatsanwaltschaft München I hat ein Ermittlungsverfahren angelegt.
Der Vorwurf, der in der Anzeige genannt ist, ist Volksverhetzung. Das ist aber noch kein richtungsweisender Aspekt hinsichtlich der rechtlichen Prüfung. Das ist der Vorwurf, der erhoben wurde. Wir haben aufgrund der Strafanzeige ein Ermittlungsverfahren angelegt. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens, und das ist der übliche Vorgang, sei es ein Ladendiebstahl oder ein anderer Tatvorwurf, prüfen wir einfach die Frage rechtlich relevant, strafrechtlich relevant und natürlich auch die örtliche Zuständigkeit.
Anfang des Jahres hatte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Zuckerberg und andere Manager noch keine Folgen. Die Begründung: Die Beschuldigten würden sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der deutschen Justiz aufhalten. Bei der Staatsanwaltschaft in München erhofft er sich nun Erfolg.
München haben wir deswegen ausgewählt, weil München schon öfter im Thema Hasskriminalität aktiv gewesen ist, auch bundesweit. Und weil wir zuvor den Justizminister Winfried Bausbach gefragt haben, ob er die Rechtslage denn genauso sieht wie wir. Zuvor gab es eine Einstellung in Hamburg und die basierte auf der Annahme, dass deutsches Recht gar nicht anwendbar sein soll für Facebook. Das sah Herr Bausbach anders und deswegen haben wir gesagt, dann schicken wir es doch auch tatsächlich nach München zur weiteren Bearbeitung.
Ein Würzburger Anwalt will gegen Facebook vorgehen, Katharina Wiesotzka berichtete. Eine große gläserne Welle, so sieht die Elbphilharmonie am Hamburger Hafen aus. Ein architektonisches Schmuckstück, auf dessen Fertigstellung die Hamburger lange gewartet haben. Rund 6 Jahre länger als ursprünglich geplant hat der Bau gedauert. Und er wurde immer, immer teurer. Bei vielen war das aber heute vergessen, als sie zum ersten Mal einen Fuß in das Gebäude setzten. Die Aussichtsplattform in luftigen 37 Metern Höhe wurde eröffnet. Musik gab es heute auch, aber für eine Philharmonie eher ungewöhnliche Töne. Daniel Kaiser war dabei.
Nicht Beethoven oder Brahms, nein, Musik der Techno-Marching-Band Meute erklingt zur Eröffnung. Ein Tag der Freude sei das, sagt Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz. Die Menschen könnten jetzt die Elbphilharmonie in Besitz nehmen.
Jede Hamburgerin und jeder Hamburger kann ab heute hierher kommen und sagen, das ist unser Balkon, der größte der Stadt.
Ein demokratisches Haus, ein Haus für alle soll die Elbphilharmonie sein, auch ohne Konzertkarte. 100 geladene Gäste sind am ersten Tag gekommen, es sind ihre ersten Schritte im Konzerthaus.
Aber wir sind ganz erstaunt, dass wir das noch erlegen dürfen. Wir haben schon gedacht, wir müssen einen Rollator hier rein.
Die Plaza liegt auf dem Dach des alten Kaispeichers, des Backsteinbaus, in dem im Hafen mal Kaffee gelagert wurde. Darüber jetzt ein Hochhaus aus Glas mit einem Dach wie sich auftürmende Wellen. Beim Blick von der Plaza auf die Stadt und in den Hafen haben die Menschen weit aufgerissene Augen.
Sprachlos. Ja, toll. Wahnsinn. Toll. Bin begeistert, muss ich schon sagen. Und habe nicht erwartet, dass mich das so beeindruckt. Ne?
Toll. Ein Traum. Es ist überwältigend. Wir haben es jetzt so lange von unten bewundert, die Lichter. Es ist ein tolles Gefühl, hier oben zu sein. Jetzt wollen wir natürlich auch raus.
Der Blick nach oben, nach unten. Ach, es ist alles schön.
Jahrelang hatten die Hamburger für die Elbphilharmonie nur eine wegwerfende Handbewegung übrig. Heute auf der Plaza mit dem Blick sieht das anders aus.
Jetzt sieht man das mit ganz anderen Augen. Zuerst die ganzen Jahre haben wir immer geschimpft und haben gesagt, das muss man ja nicht unbedingt haben, die Elbphilharmonie. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja, und eine Konzertkarte haben wir auch schon. Habe ich 3 Stunden angestanden, aber habe eine gekriegt.
Hier spielt künftig viel mehr als nur die Musik, sagt Pierre de Meuron, einer der Architekten.
Das Gebäude ist so eine Art kleine Stadt in sich selbst. Es gibt ein Hotel, es gibt Wohnungen, es gibt ein Restaurant. Das heißt, es ist nicht das klassische Konzerthaus.
789 Millionen Euro, fast 10 Jahre Bauzeit, das tut weh. Olaf Scholz hat heute dennoch ein klares Bekenntnis zur Elbphilharmonie abgelegt.
Ich glaube, dass auch in einer Kaufmannsstadt wie Hamburg, einer Stadt, die über Jahrhunderte immer ihr Geld selber verdient hat und stolz auf ihren wirtschaftlichen Erfolg ist, ein solches kulturelles Zeichen besonders gut aufgehoben ist. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir uns für den Bau dieses Gebäudes entschieden haben.
Wir haben aus den Fehlern der Anfangszeit gelernt, sagt Scholz. Man müsse eben auch ganz am Anfang für die Bauplanung Geld in die Hand nehmen. Jetzt ist aber die Leidenszeit vorbei.
Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle. Ein Konzerthaus, das die Welt begeistern wird. Ich freue mich auf jeden einzelnen Ton.
Und bis in der Elbphilharmonie Töne erklingen, müssen Klassikfreunde noch etwas Geduld haben. Im Januar wird es das erste Konzert des NDR Elbphilharmonie-Orchesters geben. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.